Ja, herzlich willkommen wieder zurück zu Scheiß Nachhaltigkeit, unserem Podcast von mir und Silvan. Silvan, bist du
auch
da?
Ich bin auch da, hallo.
Sehr gut, freut mich. Ja, wie hast du es?
Wunderbar, und du?
Immer noch wunderbar,
ja.
Ja, bei mir auch, geht gut. Ja, freue mich wieder, dass wir da zusammensitzen, dass wir auch mal eine Folge machen. Letztes Mal haben wir ein bisschen diskutiert, wie die Qualität unserer Folge ist. Ja, schon amateurhaft, aber wir fahren mal so weiter.
Klar, aber es ist ein spannender Weg.
Genau. Wir haben gesagt, ich glaube, unsere Mikrofonqualität ist gut. Aber wie wir gesagt haben, wir haben ja nicht den Anspruch, steril zu sein. Wir sind Menschen und das soll man auch hören, dass,
ja, unbedingt.
Dass wir Fehler machen oder whatever. Ja, sehr gut. Ey. Letztes Mal haben wir interessante Themen besprochen. Ich habe über Ding geredet, über... Ding,
was haben wir schon wieder besprochen?
Über Begriffe oder Nachhaltigkeitsauffassungen aus anderen Kulturen, außerhalb von westlichen. Und du hast über Warnungen geredet. Und wie sich das auswirkt auf Menschen und auf die Nachhaltigkeit oder auf die Klimakrise und so weiter. Das Geschmeiß.
Genau.
Und jetzt hast du gesagt, letztes Mal, du wirst auch in diesem Podcast etwas auf dem basierend aufbauen. Und ja, hast du etwas vorbereitet?
Ja,
bist du bereit?
Ich gehe in meinen Themen mehr ein bisschen auf Richtung Umweltpsychologie,
merke ich
gerade. Ja. Aber ja, das ist das, was mich interessiert momentan.
Ja, dann schieß los, ich höre zu.
Ja, vom Wissen zum Handeln, gehen wir gerade rein. Warum Wissen allein nichts verändert? Ich meine, hey, wir wissen so viel wie wahrscheinlich noch nie zuvor. Wir haben Zugriff auf so extrem viel Wissen. Wir konsumieren es regelrecht.
Absolut, das merke ich auch bei mir. Ja,
ja, aber ich frage mich, oder ich habe mich jetzt in Vorbereitung auf die Folge wie gefragt, an welchem Punkt können wir denn auch ins Handeln? Ich meine, ja, man hört viel so, wir wissen viel, aber ins Handeln können wir nicht. Mhm. Ich persönlich sehe es ein bisschen anders, haben wir in der letzten Folge auch schon angeschaut. Ich denke, es geht auch mehr, als dass wir denken. Noch nicht genug, aber es geht schon vorwärts, sage ich mal. Aber wann können wir eigentlich Wissen in Handeln ummünzen? Um das geht es.
Ja, spannend.
Ja, eben, wir haben Zugriff auf extrem viele Informationen. Wir haben für alles mögliche Experten. Wir orientieren uns auch sehr an Experten. Aber ja, relativ selten fühlen wir uns auch wirklich handlungsfähig und machen auch wirklich etwas. Also, ja, man hört ja viel so im Alltag, oder ich höre viel im Alltag so, ja, ich bin kein Experte in diesem Gebiet, aber, und das, wenn ich das sage, dann meine ich damit auch eine Art, ich weiss zu wenig darüber, dass ich dort auch wirklich etwas machen kann in diesem Bereich.
Also du sagst, du bist kein Experte?
Ich sage...
Andere Leute sagen das.
Manchmal sage auch ich es wahrscheinlich. Aber ich... Ja, also ich bin Experte für mein eigenes Leben. Mm. Aber sonst sehe ich mich nicht als Experte. Nicht irgendwie Experte für Nachhaltigkeit.
Okay. Oder so. Also ich glaube, in der ersten Folge mal gesagt, wir wissen ein bisschen mehr als der Durchschnitt.
Vielleicht. Über Nachhaltigkeit? Ja. Ja, vielleicht, ja.
Genau, aber nicht alles.
Nein. Ja, genau. Also ich glaube, ja, ab welchem Punkt kann man sich Experten nennen? Ich glaube, das hat auch viel mit Sichtbarkeit, mit Vermarktung zu tun. Wenn man sich selber positioniert als Experte, dann ist man ein Experte, wird man als Experte wahrgenommen. Also, ja. Ja, wir arbeiten, oder viele von uns arbeiten hauptsächlich im Kopf. Wir sind... Eine Gesellschaft, die viel im Büro ist, die viel am Computer arbeitet, die viel auch mit Wissen zu tun hat, die eben viel im Kopf arbeitet. Wir denken enorm viel. Und ja, das Wissen in den meisten Fällen wäre eigentlich da. Wie es in der Handlung aussieht, da können wir uns sicher darüber streiten. Also gerade auch, wenn ich an die persönlichen Bereiche denke, wie Rauchen, Sucht. Ich meine, das Wissen ist da, aber wie es dann wirklich aussieht, das ist eine andere Sache. Bewegung, Ernährung, das Gleiche. Ja, meiner Meinung nach braucht es Folgendes, oder das ist das, was ich mir Gedanken darüber gemacht habe. Nimmt mich Wunder, was du darüber denkst, Bobby. Zum einen braucht es sicher das Problembewusstsein. Da können wie Warnungen könnt dazu beitragen oder auch Wissen. Also, dass man wie weiss, hey, ja, was das Problem ist. Es braucht aber auch, ganz wichtig, einen innerlichen Antrieb und eine klare Vision, wo es angehen soll. Also, was man zum Beispiel erreichen möchte mit der Handlung, wer man sein möchte. Der Sinn, die Notwendigkeit muss wie da sein. Also das Wissen allein langt einfach wie nicht. Es braucht dazu noch eigentlich eine Richtung, eine Art. Also etwas, wo man wie sieht, wie es sein könnte, wenn man ins Handeln kommt. Und eine starke Motivation. Auch eine starke Motivation eigentlich.
Das Warum, oder? Warum soll ich handeln?
Ja, voll. Ja, Handeln ist unsicher. Wissen ist viel sicherer. Weil, also Handeln kann scheitern. Man kann Fehler machen. Wenn man Verantwortung übernimmt, um wirklich ins Handeln zu kommen, ich glaube, das wird sehr selten auch belohnt. Eine Art. Also eben, wie wir vielleicht auch in der letzten Folge schon ein bisschen angeschnitten haben, ich glaube, wir sind so getrimmt darauf, eher das Negative stärker zu gewichten. Das war auch ein evolutionärer Vorteil gewesen, eigentlich. Vielleicht, ja, eigentlich immer noch. Aber ja, Handeln ist unsicher. Das Gleiche ist auch bei grossen Themen. Es gilt sowohl bei kleinen Themen wie Ernährung oder auch bei grösseren Themen wie Klimakrise zum Beispiel. Wir sind momentan eher ein bisschen umgeben von Dystopien. Also wir haben eher so ein bisschen die Weltuntergangsstimmung, meiner Meinung nach, wo wir ja. Aber selten haben wir eigentlich eine Stossrichtung, also eine Utopie oder eine grosse Vision, wie wir dann auch wirklich leben möchten, wenn wir uns verändern, wenn wir ins Handeln kommen. Ja. Ganz ein spannender Punkt, wie ich finde, oder so ein bisschen eine Grundannahme von unserer Zeit, wo ich wahrscheinlich für die gefährlichste Grundannahme halte, ist, wie wir über Wohlstand denken. Das heisst, denken wir, als wenn wir den weltweiten Wohlstand zusammennehmen, also ja, alles, was weltweiter Wohlstand da ist, ist es ein fixer Kuchen, der aufgeteilt wird. Also gibt es einen riesen Wohlstand, der einfach aufgeteilt wird, ungleich aufgeteilt wird an Leute. Die einen kommen mehr, ein grösseres Stück über vom Kuchen, die anderen nur ein Brösmeli. Das ist so die eine Art zu denken. Oder ist es ein Kuchen, der verteilt wird, aber gleichzeitig auch immer grösser wird? Wird der Wohlstand auch gleichzeitig immer grösser? Ich glaube, wie wir über den Wohlstand denken, das sagt, also macht auch enorm viel, wie wir handeln im Alltag. Haben wir, ja, wenn wir in einer Logik von einem fixen Kuchen denken, dann ist ja eigentlich die Grundannahme, wenn ich mehr Wohlstand habe, dann nehme ich das jemandem weg, dann hat jemand weniger Wohlstand. Das führt eigentlich zu Verzicht, Moral und auch einen Verteilungskampf, vielleicht auch ein Klassenkampf. Wenn ich aber als einen dynamischen Kuchen, wenn wir beim Kuchen bleiben, den Wohlstand anschaue. Wenn ich es anschaue, ja, der wird verteilt. Ja, er wird ungleich verteilt. Er wird vielleicht auch unfair verteilt. Aber im Gesamten wächst er eigentlich. Weil wir, ja, generieren mehr Wohlstand. Wenn ich das so sehe, dann geht es um Verantwortung, um Kreativität und um neue Werte. Ja, warum ist das die gefährlichste Grundannahme meiner Meinung nach von unserer Zeit? Ich glaube, die Grundhaltung entscheidet, ob wir nur verwalten, also eigentlich nur den Kuchen aufteilen, fair versuchen aufteilen, die Ressourcen fair versuchen aufteilen, oder ob wir auch gestalten, ob wir Innovation ermöglichen, ob wir versuchen, es besser zu machen. Und vielleicht hörst du es schon raus, ich bin jemand, der mehr an zweites Weltbild oder mich fürs Zweite entschieden hat. Genau aus dem Grund, weil ich glaube einfach, ja, also ich sehe auch Fakten, die dazu hindeuten, dass der Kuchen wächst. Auf welche Kosten, ist eine andere Frage. Aber einfach mal, wenn wir den Wohlstand anschauen, hey, die extreme Armut hat von 1990, ist sie bei 38% gewesen, von der gesamten Menschheit. 38%. Heute ist es 8,5%, die in extremer Armut leben. Das ist einfach eine Grenze, die man definiert hat, oder? Also wenn man auch darüber nachdenkt, wie viel eigentlich Zugang zu Elektrizität hat, zu Wasser, sind das viel mehr als vor 1990 oder ja, vor der Jahrtausendwende. Die Lebenserwartung ist plus 27 Jahre seit 1950 gestiegen. Ich glaube, es gibt kein oder fast kein Land, wo die Lebenserwartung noch unter 60 ist. Das ist auch etwas, das bin ich mir nicht bewusst gewesen. Das ist recht krass. Verkehrstote, fast halb so viel seit den 70er Jahren. Genau. Das ist so, ja, einfach so ein paar Zahlen zum, ja. Mhm. Ich denke, dass Menschen engagieren sich lieber für etwas, das wachsen darf, als für etwas, das sie schrumpfen lässt. Und ich glaube, das erklärt auch wieder ein bisschen, warum Wissen allein eben nicht langt. Also wenn wir Wissen haben, plus das Mindset, die Weltansicht von dem fixen Kuchen, der aufgeteilt wird, dann kommen wir eher ein bisschen im Bereich Schuld, Moralismus, den wir auch in der ersten Folge angeschaut haben, und auch in eine Lähmung, eine Art. Weil der Kuchen ist ja begrenzt. Man darf ja nicht mehr nehmen, weil sonst geht es jemand anderem schlechter. Ich glaube, wenn wir aber Wissen haben, plus das dynamische Weltbild, dass der Kuchen auch gleichzeitig grösser wird, wenn er verteilt wird, dann kommen wir viel mehr im Bereich Handlung, im Bereich Fortschritt, Innovation. Ich glaube, Handeln entsteht vor allem dort, wo Menschen Zukunft gestalten dürfen. Nicht dort, wo sie nur verzichten müssen. Und ich glaube, das ist auch etwas ganz Wichtiges, dass wir uns vielleicht nicht fragen, wie wir zu mehr Wissen kommen, mehr Informationen, dass wir auch die Menschen mehr aufklären können, mehr bilden können. Und ich glaube, viel wichtiger ist, dass wir uns ein Bild von einer Zukunft schaffen, zum einen, wo wir auch leben möchten, also eigentlich eine Richtung haben, wo wir hingehen. Ich denke, es momentan ist wirklich einfach dominiert von, also wer ist so unser Zukunftsbild dominiert von Dystopien. Und ja, ich glaube, wir brauchen einfach auch wieder ein bisschen mehr Utopien. Oder ja, nicht wieder, wir brauchen einfach mehr Utopien. Dass wir einfach auch wissen, was möchten wir erreichen. Ja, da mein kleiner Ausflug vom Wissen zum Handeln. Ich bin vielleicht ein bisschen ausgeschweift, vielleicht, ja. Aber ich glaube, das erklärt ein bisschen.
Aber da gehöre ich ein bisschen raus, wenn du jetzt von dem erzählst, dass wir als Menschen uns unsere Zukunft müssen selber erschaffen und nicht von irgendwelchen Utopien ausgehen, wie soll ich sagen, wo irgendjemand anderes erstellt hat, sondern wir müssen unsere eigene Utopie erstellen. Das oder ist man muss den Menschen befähigen, wichtig. Jeder muss möglich sein, zu diesem Wandel beitragen zu können. Nicht dass ich an einem Wandel muss teilnehmen, wo ich so nicht direkt kann unterschreiben.
Ja, ich denke, schlussendlich ist das schon wichtig, um sich auch als wirksam erfahren, um handlungsfähig zu bleiben. Dass man wie auch ein Bild hat, wo man auch hin möchte. Nicht einfach eins, das vorgegeben
ist. Ich glaube, das ist jetzt das Problem ein bisschen mit der heutigen Nachhaltigkeitsdebatte, dass man sagt, wir müssen dort her. Die Leute sind nie gefragt worden, ob sie das überhaupt wollen. Mhm. Und dann kommt man halt nachher mit Verzicht, mit Zwängen. Und dann ist die Reaktion klar, dass man das nicht will. Mhm. Nicht. Ja, weil man ist nie gefragt worden. Ich glaube, schlussendlich haben alle das Interesse daran, dass die Zukunft gut ist für alle. Mhm. Aber ja, wenn sie halt aufgezwungen wird.
Die Frage heisst dann, was ist gut für alle? Oder? Das ist eine klar, Definitionssache. Das ist
so. Aber ich meine, wenn das nur einzelne Leute sind, die das definieren, statt eine grosse Masse, die das definiert. Und dann ist halt schon die Gefahr da, dass man halt sich, wie sagt man, dass ihm das eben wie aufgezwungen wird, dass man das muss machen.
Ja, das stimmt. Die Frage ist halt, wie schaffst du es, dass du ein Bild generierst, oder nicht, vielleicht auch nicht eins, aber einfach mehrere, die in eine ähnliche Richtung gehen, dass alle, oder die Mehrheit, oder einfach die Wichtigsten im Boot sind, die, die auch wollen, etwas beitragen.
Ja, ja, ja. Ich glaube, ja, der Grossteil muss ja dabei sein, oder die anderen sind dann nachher, zieht es dann mit, oder die sind halt so klein, dass es keine Auswirkung mehr hat, oder?
Ja, ja.
Ja, spannend. Also ich glaube, das sind wirklich Themen, wo ja, eigentlich da strugglen wir, weil schlussendlich die Lösung haben wir alle heute. Oder wie man diesen Wandel bezwingen kann. Es liegt eher an der Umsetzung oder am Handeln, wie du sagst. Und wenn halt nur einzelne sagen, so und so muss man es machen. Oder dort müssen wir her, das ist unser ideales Bild. Ja, dann ja, schiesst es mir vielleicht auch
an. Ja, ist halt die Frage eben, vielleicht dein Ideal ist auch nicht unbedingt mein Ideal.
Genau. Ja gut, schlussendlich, aber ich glaube, man wird nie das perfekte Ideal finden, das allen entspricht. Nein, aber ich glaube, man muss darüber reden, dass man eins findet, wo möglichst vielen entspricht. So ein bisschen konsensmässig.
Ja, absolut.
Das können wir auch in der Schweiz relativ gut.
Ja, voll.
Aber ja, in anderen Ländern ist das halt, man sagt halt, ja, viele Länder haben andere Probleme als der Klimawandel. Stimmt natürlich auch. Ich
meine, ja.
Wenn du früher stirbst, weil die Gesundheitsversorgung so schlecht ist, ja, dann hast du vielleicht da noch ein anderes Problem. Aber ja, grundsätzlich muss man alle mit einbeziehen. Oder? Ist das so ein bisschen deine Kernaussage? Also ich meine, du hast uns keine Lösung geboten, du hast
ja, das voll.
Problem aufgezeigt.
Ich glaube, meine Kernaussage ist, dass die Weltansicht enorm viel beiträgt, in welche Richtung, dass wir auch handeln.
Mhm.
So, mit dem fixen Kuchen, mit dem wachsenden Kuchen. Und dass wir uns vielleicht manchmal auch die falschen Fragen stellen. Das, ja.
Ja. Und was denkst du, die meisten Leute sehen den Kuchen in welche Richtung?
Ich weiß nicht, ob die meisten, aber ich sehe eine Tendenz, dass die so ein bisschen, wie soll ich sagen, sich... Ja, eigentlich die meisten sehen es eigentlich schon als fixen Kuchen. So bei uns gerade in der Umgebung. Vielleicht die, die im wirtschaftlichen Bereich sind, die sehen es mehr als dynamischen Kuchen. Die, die auch wirklich ökonomisch unterwegs sind. Und alle anderen wahrscheinlich eher als fixen Kuchen, weil man sich darüber aufregt, dass die Reichsten so reich sind, wie sie sind.
Aha.
Das ist ein ja, neues Fass, das wir aufmachen. Aber yeah. Ich glaube, es hängt sehr viel von diesem Weltbild eigentlich ab. Also, dass, wenn wir denken, das ist ein fixer Kuchen, dann nerven wir uns extrem über die, die mehr haben als die
natürlich.
Anderen
oder wir. Natürlich.
Ja. Und ich glaube, das führt zu weniger, als wenn wir ein dynamisches Weltbild haben.
Ja. Interessanter Einblick, mal wieder, in ein Thema, das ich so auch noch nicht habe, so betrachtet. Ja, spannend eben, irgendwo Psychologie, die ja eben dich ziemlich interessiert.
Mhm.
Ja, ich meine, wir können, der Mensch, es braucht der Mensch für diesen Wandel. Und dann kann man halt eben den Menschen nicht einfach ignorieren, sondern man muss genau darauf eingehen und schauen, eben, was passiert überhaupt psychologisch. Sehr spannend. Ja, ich finde es cool, dass du auch diesen Bereich hier aufgreifst. Weil ja, ich mache ja meistens etwas komplett anderes.
Ja, aber das finde ich auch extrem spannend.
Genau.
Nimmt mich wunder, was du jetzt vorbereitet
hast. Sehr gut. Ja, in dem Fall wollen wir den Übergang machen.
Sehr gerne, ja.
Ja, letztes Mal haben wir, also beim ersten Input, das ist jetzt meine Trilogie, sage ich jetzt mal, aber die wird jetzt abgeschlossen, endlich. Bei meinem ersten Input ist es natürlich darum gegangen, Begriff Nachhaltigkeit, wie ist der entstanden? Aus der deutschen Volkswirtschaft ist der gekommen. Hört in die erste Folge 3, wenn ihr mehr darüber erfahren wollt. Letztes Mal haben wir angeschaut, wie tut sich der Begriff auf andere Kulturen oder wie hat sich der Begriff in anderen Kulturen gebildet, also Nachhaltigkeitsverständnis, Nachhaltigkeitsdefinition, weil Nachhaltigkeit oder Sustainability, wo aus dem Wort Nachhaltigkeit entstanden ist, ist halt sehr westlich geprägt und sehr ökonomisch geprägt. Und wir haben herausgefunden, dass andere Kulturen, eben aus Amerika, also Nordamerika, indigene Völker, aus Asien, aus Afrika, haben natürlich andere Begriffe für Nachhaltigkeit oder anderes Verständnis für Nachhaltigkeit. Und wir haben gesehen, dass sehr viel Naturverbundenheit, also die Begriffe werden mit sehr viel Naturverbundenheit verbunden. Und haben wir darüber geredet, ganz am Schluss, in der letzten Folge, ja, haben wir im Westen, in Europa, sind wir dann immer so entfernt gewesen von der Natur, sind wir nicht früher vielleicht auch mal naturverbunden gewesen. Und genau um das geht es in dieser Folge, oder? Was ist passiert und wenn, was hat dazu geführt, dass wir uns vielleicht nicht mehr so, dass wir nicht mehr so naturverbunden sind. Und ja, ich habe mir da ein bisschen alte europäische Philosophien angeschaut. Und ja, kurz gefasst kann man sagen, ja, wir waren schon mehr naturverbunden gewesen früher. Aber es hat halt gewisse Entwicklungen dazu geführt, dass das ein bisschen weg ist. Vielleicht fangen wir mal an beim alten Griechenland. Aristoteles. Gerne. Ist dir ein Begriff, oder?
Ja, sicher.
Und der hat so zwei Begriffe definiert gehabt, Oikonomia und Krematistik. Habe ich es richtig gelesen? Krematistik. Und die Begriffe stehen im Gegensatz zueinander. Sagen dir die Begriffe etwas?
Die erste habe ich mal gehört, aber das sagt man nicht.
Ich glaube, Oikonomia ist natürlich führt schlussendlich zu Ökonomie. Bedeutet so viel wie die Haushaltsführung. Und es geht darum, dass man eine nachhaltige Befriedigung von den menschlichen Bedürfnissen hat, innerhalb von der natürlichen Grenzen. Das heisst, man schafft mit dem, was man hat, und man tut das achten, was man hat. Im Gegensatz dazu steht die Krematistik. Das heisst, das Streben nach Geldvermehrung um ihrer Selbstwillen. Das heisst, Cash. Und das Erste hat natürlich gelten als natürlich und ehrbar, dem soll man folgen. Und das Zweite natürlich als unnatürlich und verwerflich.
Mhm.
Und ja, wo befinden wir uns heute, Silvan? Mhm. In welchem Begriff ist heute dominanter?
Die Tendenz ist schon Crema. Wie?
Krematistik. Genau. Ja, also ja. Ich würde es auch so sehen.
Ja.
Christliche Schöpfungsbewahrung. Oder allgemein die christliche Philosophie. Über was hat die? Oder, keine Ahnung, bist du früher gegangen in kirchliche Unterweisung?
Ja.
Ist das ein Thema gewesen oder nicht?
Nicht. Ja, mehr, weil ich einfach gegangen bin, aber okay. Zum Kollegen treffen, sagen wir es mal so.
Okay, ja, gut.
So in den Unterricht.
Genau. Aber ja, nicht, dass er da fachlich etwas gelernt hat.
Vielleicht schon auch, aber ich wüsste jetzt gerade nicht, was.
Okay. Ja, ich meine, in der Bibel gibt es den Begriff, macht euch die Erde untertan.
Genau, habe ich auch schon gehört. Es gibt, glaube ich, verschiedene Auffassungen von diesem Satz.
Genau.
Ja.
Meine eine Auffassung ist natürlich, dass man die Natur ausbeuten kann. Sie gehört uns, wir können damit machen, was wir wollen. Aber auf der anderen Seite hat es natürlich auch die christliche Pflicht zur Bewahrung von Schöpfung.
Mhm.
Das heisst, alles, was Gott geschaffen hat, muss bewahrt werden, muss geschützt werden. Die sogenannte Custodia Mundi. Das ist jetzt ein latinischer Begriff, also katholisch eher, aber wir wissen, um was es geht. Oder? Es geht darum, dass alles, was Gott erschaffen hat, ist sein Werk und wir müssen respektvoll mit dem umgehen und es erhalten. Und ich glaube, auch da ist wieder Interpretation. Also ich meine, mit dem macht euch die Erde untertan. Leute haben das gelesen, interpretiert, wie sie haben wollen und es nachher so aufgenommen, so können legitimieren. Das ist ja immer auch bei der Religion viel, so bei den religiösen Schriften, dass es eine Interpretationssache ist. Franz von Assisi, das war so ein Gelehrter, und schlussendlich auch heilig gesprochen worden, der hat so einen literarischen Text geschrieben, ein Lied eigentlich, ein Sonnengesang. Und dort war er der Erste, der geredet hat, dass der Mensch ist die Krönung der Schöpfung, was aber nicht heisst, dass er über die Natur gestellt wird, sondern dass er auf dem gleichen Niveau ist wie die Natur. Mhm. Das war natürlich zu diesem Zeitpunkt halt schon ein bisschen ein Schock gewesen, oder den Leuten, weil man ist davon ausgegangen, dass der Mensch ist halt das Oberste und er kann alles machen.
Okay, und wie meinst oder wie verstehst du das?
Also ich verstehe das so eben, der Mensch ist die Krönung von Schöpfung. Mhm. Also das ist jetzt sehr religiös-philosophisch, was wir hier machen, mhm. aber dass er nicht über der Natur steht, sondern Teil von Natur, von Umwelt ist.
Mhm.
Verstehst du, wie ich meine?
Ich glaube, ja.
Genau. Und das war halt ein bisschen Schock gewesen, weil man davon ausgegangen hat, dass der Mensch Top 1 ist,
ja,
und
ja.
alles andere folgt. Ja, nachher hat es halt noch andere Auffassungen gegeben, Gemeingutordnungen. Allmend, sagt ihr das etwas?
Ja.
Kennen wir ja in der Schweiz relativ gut, gibt es ja noch viel genau. in der Stadt, dass ein Teil Allmend heisst oder so. Mhm. Und,
Alpen. Ja.
Wie?
Alpen.
Mhm. Genau, und das ist ein Grossteil von der ländlichen Bevölkerung, also in Dörfern, hatten so Allmendgebiete gehabt. Das war so ein Gemeinschaftseigentum gewesen, und das war als System organisiert gewesen. Sie können Wälder sein, Weiden, Gewässer oder genau so Sachen. Und die sind gemeinschaftlich nach strengen, mündlich überlieferten Regeln bewirtschaftet worden. Und da ist es natürlich auch darum gegangen, dass die nächste Generation genau gleich von diesem Gebiet kann profitieren kann, wie wir jetzt. Gibt es die Allmenden heute noch? Oder werden die genau gleich noch so?
Es gibt, glaube ich, weniger Regeln, die verbindlich eingehalten werden. Also wenn man ja, es, also ich meine, Allmend ist eigentlich für mich auch ein See, wo man muss schauen muss, dass der nicht überfischt wird. Das
kann man genau so sehen. Und das ist vielleicht auch so, das kann man vielleicht ein bisschen verbinden zu dem irokesischen Philosophie von letztes Mal, das 7-Generationen-Prinzip. Das ist ein bisschen das Pendant von Europa, eben die Allmend, dass man ein Gebiet hat, wo man davon kann profitieren kann, wo man gut kann leben kann, aber das für alle muss länger und dass man so damit muss, dazu muss schauen. Dann hat es ja in Europa zu einer Zeit auch Alchemisten gegeben. Und auch die haben die Natur angeschaut als einen lebendigen, beseelten Organismus. Das heisst, dass alles in der Natur eine Seele hat. Und die gehört zur Terra Mater, Mutter Natur. Oder zur Anima Mundi, also zur Weltseele. Und da haben wir auch wieder Zusammenhänge zu den Themen, die wir letztes Mal angeschaut haben, dass alles auf der Welt zusammenhängt, dass es eine Seele ist. Auch in Europa hat sich das, jetzt die Philosophie gegeben. Und es ist halt darum gegangen, dass man im Einklang mit der Natur muss leben und nicht, dass man sie beherrscht. Genau darum, weil die Natur oder das System setzt Rahmenbedingungen für ein gutes Leben. Und wenn man die Rahmenbedingungen überschreitet, bekommt man halt mehr, aber man hat dafür andere negative Entwicklungen. Nachher ist die Aufklärung gekommen und die Zeitperiode von Romantik und der Rousseau, das ist der Begriff. Hat schon da angefangen zu kritisieren, dass sich der Mensch sehr von der Natur entfremdet. Und es hat natürlich einen Grund gehabt, warum das so ist. Weißt du warum? Welches Ereignis hat dazu geführt, dass der Mensch entfremdet ist von der Natur, hier in Europa?
Industrialisierung.
Genau, das war die industrielle Revolution. Vielleicht noch zur Romantik. Goethe war da ein sehr bekannter Vertreter und die Natur eigentlich ziemlich idealisiert. Er hat sie sehr schön beschrieben, was natürlich aus seiner Philosophie stammt, dass eigentlich alles Ganzheit ist und gehört alles zusammen. Und ja, man muss dazu schauen. Und auch, er hat schon auf die beginnende Industrialisierung Bezug genommen. Ja. Eben, das Schlagwort ist gefallen, industrielle Revolution. Was ist denn passiert?
Ja, Fabriken sind entstanden.
Kapital ist entstanden. Genau.
Hat es vorher noch nicht?
Mal hat es gegeben, aber da hat es sich halt natürlich ganz anders entwickelt.
Weil
eben, die industrielle Revolution ist nicht nur eine technologische, sondern sehr geistige oder ein metaphysischer Umbruch gewesen, eigentlich in Europa, und das alte Verständnis ist in mehreren Schritten zerstört worden durch die industrielle Revolution. die Wissenschaft von Newton und von anderen Wissenschaftlern von dieser Zeit haben dazu geführt, dass das Universum, oder sie probiert das Universum als Maschine zu erklären. Das heisst, es ist ein mechanistisches Weltbild geworden. Das Universaluhrwerk. Die Natur ist zum toten, berechenbaren Objekt geworden. Die sogenannte Terra Mater, die eine Seele hatte, ist zur toten Materie geworden, wo man ohne moralische Bedenken kann zerlegen und nutzen. Ein weiterer Gelehrter hat formuliert, man müsse die Natur foltern, um ihre Geheimnisse zu entlocken. Und das Wissen ist alles, das sind nachher Paradigmen geworden, die man gefolgt hat. Also, dass die Natur eigentlich tot ist, dass sie keine Seele hat und dass man sie kann nutzen für seine eigenen Zwecke. Was natürlich ziemlich im Kontrast steht, was vorher war, oder? Dass wir dazu müssen schauen, dass es ihr gut geht, dass es uns auch gut geht. Auf einmal hat sie keinen Wert mehr gehabt, sondern man nutzt sie nur noch für sich selber als Individuum. Auch die Trennung von Geist und Materie hat dazu geführt, dass die eben seelenlose Automaten sind worden, wie ich das gelesen habe. Natürlich war eben nur eine Ressource und die Verbundenheit oder die Verwandtschaft hat nicht mehr existiert zur Natur.
Mhm.
Sie war uns wirklich untergeben und da gewesen, und dass wir sie können nutzen können. Natürlich auch der aufkommende Kapitalismus, der natürlich einhergeht mit der industriellen Revolution, hat das Streben nach grenzenloser Geldvermehrung gefördert. Und jetzt weisst du noch, was Aristoteles gesagt hat. Die Chrematistik, die ist natürlich salonfähig geworden. Hm. Und dass der Zweck des Wirtschaften nicht mehr die nachhaltige Versorgung des Haushalts war, also die Ökonomie, sondern das endlose Wachstum und die Kapitalakkumulation. Die Natur ist zum kostenlosen oder zum gratis Input geworden, um das alles zu erreichen. Man hat Allmende angefangen zu zerstören, also man hat es einfach privatisieren. Was früher allen gehört hat, hat jetzt Einzelnen gehört und jeder davon profitiert.
Mm.
Die sind reich geworden. Und viel von der Landbevölkerung hat ihm das Leben gehabt. Also hat nicht mehr von dieser Allmende profitieren. Sie müssen flüchten, wo sie sind geflüchtet. In die Lohnarbeit, in der Stadt, in der Fabrik. Genau. Was auch sehr wichtig ist, und das hast du auch schon angesprochen, ist das, die lineare Zeitvorstellung. Das heisst, früher hat man in zyklischen Zeit, oder man denkt, dass Zeit zyklisch ist, also Jahreszeiten, Generationen, es wiederholt sich. Und mit der industriellen Revolution ist die lineare Zeit reingekommen. Das heisst, man denkt, man geht nur noch vorwärts und fortschritt. Die Zukunft soll besser sein und die Gegenwart, wie sie jetzt ist, muss nicht bewahrt werden, weil die Zukunft wird besser sein als die Gegenwart. Und das 7-Generationsdenken ist gewichen am Quartalsdenken, wo man heute noch hat. Man denkt also in diesen Perioden, ist natürlich auch wieder zyklisch, aber man sagt, in diesen 3 Jahren müssen wir das erreichen und dann geht es weiter, Tag, Tag, Tag. Es muss immer wie mehr sein, weil wir wollen nicht mehr da sein, wo wir jetzt sind, sondern wir wollen irgendwo anders sein, was besser ist. Aber wenn es schon da gut ist, wo wir jetzt sind, dann ist ja die Frage, warum müssen wir es noch besser haben. Und der Max Weber hat von der Entzauberung von der Welt geredet. Fluss und so weiter, eben allgemein Welt, Fluss, sind keine Gottheiten mehr gewesen. Also es hat natürlich auch in Europa Kulturen gehabt, wo die Natur als Gottheit hat angeschaut. Fluss eben sind keine Gottheiten mehr gewesen, sondern Transportweg, Abwasserkanal. Es ist kein Der Wald war kein lebendiger Organismus mehr, sondern eine Holzfabrik, wo man sich bedienen kann. Und ja, das hat alles dazu geführt, dass die ethische Dimension, wo man oder die ethische Beziehung, die man zur Natur hatte, ist einfach verschwinden. Ja, was sagst du dazu?
Ja, sehr aufschlussreich. Habe ich so in dieser Mischung noch nie darüber nachgedacht. Aber ja, spannend.
Ja, und ich glaube wirklich, der Grund, warum wir heute an diesem Punkt sind, ist absolut die industrielle Revolution.
Mm.
Und man muss auch sagen, wir wären nicht da, wo wir heute sind.
Absolut, ja.
So in dem Wohlstand ohne die industrielle Revolution, aber wir haben die Rahmenbedingungen verlassen und jetzt bekommen wir langsam die Rechnung dafür, oder?
Ja, spannend. Also die Natur ist natürlich auch viel weniger, wir sind ja viel weniger abhängig im ersten Moment von der Natur. Meine Natur kann auch schrecklich sein. Es gibt Unwetter, es gibt Tiere, die dich im Nahrungsspektrum haben zum Teil. Wenn du wirklich so voll in der Natur lebst. Aber ja, spannend.
Ja. Vielleicht kommen wir nochmal schnell zurück zur Forstwirtschaft, zum Karlowitz, wo der Begriff Nachhaltigkeit geprägt hat. Und da war natürlich wichtig, dass man den Wald jetzt als Holzfabrik verstanden hat. Das Ziel war nicht mehr, die langfristige Stabilität des Ökosystems zu erhalten, damit man immer wieder davon profitieren kann, sondern dass man die Maximierung des nachhaltigen Ertrags generiert.
Mhm.
Das heisst, man probiert möglichst viel rauszunehmen aus dem, was es gibt. Und so viel zu brauchen, dass es nächstes Jahr auch nochmal so viel geben kann. Also es geht wirklich um die Maximierung. Ja, so ist die ganze, oder der Sinn von Nachhaltigkeit im Einklang mit der Natur, also diesen periodischen Abläufen, diesen zyklischen Abläufen zu folgen, natürlich verschwunden. Ja, düster. Düsterer Abschluss, aber
ja, spannend.
Ich meine, wir sind heute in einer Zeit, wo wir immer noch das lineare Zeitdenken haben. Wir sind ziemlich, oder ja, das ist jetzt meine Erkenntnis, wir sind sehr entfremdet von der Natur. Viele Leute gehen selten in die Natur. Und viele Leute verstehen nicht, dass die Natur, die wir zum Beispiel in der Schweiz haben, dass das alles menschengemacht ist. Kulturlandschaft, das ist nichts Natürliches im weiteren Sinn. Das ist ein anderes Thema.
Ja, wir schauen vielleicht auch uns Menschen ein bisschen als Maschinen an, zum Teil.
Ja, also so werden wir ja behandelt zum Teil. Nicht?
Ja, also ist, ja, wenn du Medizin anschaust oder so, ist, man versucht zu reparieren, dass es möglichst wieder funktionsfähig ist.
Genau, ja. Ja, ja, spannend. Und ich glaube, heutzutage gibt es so drei Gruppen, oder? Vielleicht zum Abschließen. Es gibt die nicht nachhaltig sein. Es gibt die nachhaltig sein, aber nichts ändern. Also, ja, verstehst du, wie ich meine? Es gibt die effektiv nachhaltig sind. Was natürlich die kleinste Gruppe ist. Und dann gibt es halt, eben, wie schon gesagt, die gerne wollen, nachhaltig sein, aber vielleicht nicht alles machen, was sie könnten machen. Und wie schon gesagt, die, ja, denen ist scheißegal, die machen einfach nichts. Und ja, ich meine, zur letzten Gruppe kann man wirklich sagen, das ist einfach nur Egoismus und das ist einfach Dummheit, oder?
Also zu denen, die nicht wollen, nachhaltig
sind. Ja. Ja, weil ich meine, als Mensch, du machst dir alles kaputt, was eigentlich auch du gerne hast. Und das geht mir nicht ganz auf.
Die Frage ist halt, schaffst du es in einem per se nicht nachhaltigen System wirklich nachhaltig zu sein?
Ich glaube, das ist ein guter Punkt, den du jetzt gesagt hast. Ein nicht nachhaltiges System.
Das System bestimmt vieles, oder?
Ja. Wo, ja. Genau.
Und ist die Frage, schaffst du es? Denkst du, gibt es eine dritte Gruppe, die effektiv nachhaltig sind? Gibt es die in unserem System, sage ich mal.
Ich glaube es, aber sehr wenige. Weil es fast nicht möglich ist, weil halt das System so viel vorgibt.
Und hast du jemanden im Kopf oder so eine Beschreibung von so einer Person? Oder?
Ja, also wenn wir jetzt von Gesellschaft als ganze Welt reden, dann sind halt das einfach wirklich Gruppen, die vielleicht Naturvölker
wo rückständig sind in unserer Art.
Ja, ja, absolut.
Oder wie wir das definieren. Genau, so,
genau. Ja.
Ja.
Ja. Aber eben, wie du gesagt hast, System ist sehr ein guter Ausgangspunkt.
Und ist der Weg vielleicht, um wieder rückständig werden?
Oder ja, rückständig ja, vielleicht nicht, aber genau, das werden wir in anderen Folgen
ja, voll.
Noch weiter anschauen. Aber ja, soweit wäre es auch von meiner Seite gewesen. Hast du noch Fragen, Silvan?
Hey, sehr aufschlussreich gewesen.
Ja, aber ein bisschen düster am Schluss, ein bisschen dunkel, aber
die Frage ist, was jetzt? Oder wieder vom Wissen zum Handeln kommen.
Genau.
Was machen wir damit?
Genau. Ja. Aber ja, vorerst Was wir machen, ist die Folge abschließen.
Genau.
Und dann hören wir euch nächste Woche wieder. Oder nein, wir nicht euch. Ihr gehört uns. Wäre ja komisch. Ja, Silvan.
Bobby.
Merci vielmals, ja. Und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.